Ruhe bitte. Aufnahme jetzt.
Hallo, Herr Huber. Gibt es Sie auch noch?
Ja, Herr Lüthi, ja, ja, es gibt mich noch, ja, ja. Es ist ja eine wilde Zeit, oder?
Ja, auf allen Ebenen. Was ist bei Ihnen das Wildeste?
Ich habe das Gefühl, die Welt wird immer schneller und intensiver und weniger reflektiert.
Ja, das könnte so sein, ja.
Was alles herum passiert, zuerst Corona, dann die Unruhen auf der Welt und Kriege und all das. Man merkt den Menschen die Verunsicherung an.
Das ist sicher so, ja.
Ich hoffe nur, da wir ja heute wieder eine Folge besprechen von Love, Death and Robots, dass das nicht das Ausmaß annimmt von der Folge, die wir heute besprechen.
Ja, dann wissen wir auf jeden Fall, wie es nach dem Dritten Weltkrieg aussieht. Das ist doch auch irgendetwas Beruhigendes.
Stimmt. So nach der Frage, was kommt danach?
Das hilft ja in der Verunsicherung.
Ist denn unser Institut geschützt?
Vor was?
Vor allem, was auch passiert.
Ich wüsste nicht wie.
Also kann man nicht im Kühlschrank sitzen und warten?
Also wenn wir jetzt an den Kühlschrank denken aus der zweiten Staffel, war das die erste oder zweite Staffel? Egal.
Das war die, glaub, die zweite, ja.
Also in diesem Kühlschrank wahrscheinlich schon. Aber sonst, würde ich sagen, bringt der Kühlschrank nicht viel.
Also, liebe Leute, falls ihr nicht wisst, von welchem Kühlschrank wir sprechen, dann hört alle Folgen von Anfang an bis zum bitteren Ende.
Ja, und die, die es effizienter wollen, die schauen in die Shownotes, dort werden wir das verlinken.
Ja, zum Beispiel.
Ja, wieso sind wir eigentlich wieder nur zu zweit?
Ich hatte gehofft, wir hätten Verstärkung.
War ja auch groß geplant.
Ja.
Von Herr Kuster.
Ich habe mich auch schon drauf gefreut.
Ja.
Auf Herr Kuster.
Und irgendwo ist er runtergegangen. In Hitze des Gefechtes oder wo auch immer. Ich weiß es nicht.
Ja, er ist verschollen.
Naja, vielleicht kommt er noch. Oder was ist Ihr erster Eindruck der Staffel 3 für Sie?
Ist schwierig zu sagen, so auf einen kurzen Satz reduziert. Ich finde, teilweise hat es sehr spannende Geschichten darin. Teilweise fürs Auge episch, aber irgendwie, ja, wie vertont und erzählt man eine epische Bildgeschichte? Ich denke, eine gelungene, grundsätzlich mal so von der Grundstimmung her, eine gelungene dritte Staffel.
Ja, das auf jeden Fall. Also es hat sehr Spaß gemacht, sie durchzusehen.
Mhm.
Auch wenn ich wahrscheinlich entspannt zugesehen hätte, wenn ich nicht gewusst hätte, dass wir das Ganze vertun müssen, dann hätte sie mir sehr gut gefallen.
Ja, aber das hat Ihnen den Schneid abgekauft.
Ja, weil ich natürlich bei jeder Folge habe ich mir schon überlegt, wie machen wir das um Himmels Willen. Und es gibt ein paar sehr schwierige dabei, wo ich auch jetzt noch keine Ahnung habe, wie wir das machen können. Ja, wir haben es bis jetzt bis hierhin geschafft, wir werden den Rest auch noch schaffen.
Ja gut, aber der Riese, der war ja auch eine schwierige Geschichte. Da hatten wir zumindest noch Text.
Ja, das war eine sehr schwierige Geschichte, aber ich habe ihn vor ein paar Wochen wieder angehört. Schon, naja, so schlecht war das gar nicht.
Ich die dritte Staffel einfach mal durchgesehen, ohne irgendwelche Gedanken zu machen. Was mache ich damit oder wie gehe ich damit um? Welcher Comic kommt dann in Frage? Ich mache das Schritt für Schritt.
Ist wahrscheinlich das Vernünftigste. Ja, und hier treffen wir wieder Altbekannte. Die kennen wir ja schon.
Das sind die Katastrophentouristen.
Die drei Roboter. Die sind jetzt auch in eine zweite Folge gegangen. Schauen wir uns das mal an.
Mhm.
Die Symbole. Das erste ist ein Totenkopf. Ich glaube, das ist klar.
Das ist ziemlich klar, ja.
Das zweite ist der Robot G, also dieser Kasten.
Ja.
Das Symbol ist auch animiert, also es zwinkert mit dem Auge. Ja, ist definitiv klar, was das sein soll.
Mhm.
Und das dritte finde ich das, was eigentlich am wenigsten reinpasst, irgendwo so im ersten Moment, ist die Rakete.
Und die hat nicht gezwinkert.
Die hat nicht gezwinkert, ist auch nicht davongeflogen oder sonst irgendwas. Aber wenn man die Folge gesehen hat, ist klar, die Rakete muss sein.
Das ist das Tüpfelchen auf dem I.
Genau. Also alle drei Symbole machen sehr Sinn.
Ja.
Gute Arbeit an die Grafik.
Lesbar, also erkennbar, was es sein soll. Dann gehen wir doch in die Geschichte, oder? Wir gleiten über eine Landschaft mit wolkenverhangenen Bergen. Ein gigantisches Raumschiff landet in einem Tal. Der Roboter X-Bot 4000 ist bereits aus dem Raumschiff ausgestiegen. Er greift sich an den Kopf und bemerkt erstaunt:
Na toll, du bist in einem Minenfeld gelandet.
Der kleine KVRC streckt neckisch seinen Kopf aus einer Luke.
Ach, nur ein bisschen. Und guck dir diese Minen doch mal an. Die sind sowas von uralt und gehen wahrscheinlich nicht mal mehr hoch.
In diesem Moment kommt ein Vogel geflogen und hält Ausschau nach einem Wurm. Er findet ein prachtvolles Exemplar und versucht, ihn aus der Erde zu ziehen. In diesem Moment geht die Mine hoch. Die Explosion wirft Staub und Steine, die dann auf die beiden Roboter niederprassen.
Das war ganz sicher die letzte. Vorwärtsmarsch, die Wissenschaft ruft.
Die Einstiegsluke des Raumschiffes öffnet sich und heraus gleitet Chi.
Genau, eine tiefergehende Analyse der postapokalyptischen Menschheit könnte Erkenntnisse bringen, wie unsere werdende Maschinenheit überleben kann.
X-Bot 4000 hebt einen Schädel mit dem Cowboy-Hut vom Boden auf. Auf dem Hut ist ein Emblem mit der Inschrift: Ich schmiere meine Waffen mit liberalen Tränen.
Oder unsere blitzenden Hintern werden in blitzenden Schrott verwandelt.
Er nimmt den Schädel aus dem Hut, wirft ihn weg. Schnell folgt er den anderen zwei, die in ein verwildertes Fort gehen. Auf dem Gestell stehen verstaubte Soßenflaschen mit der Aufschrift Kabum, scharfe Soße. Ein Skelett mit einem Messer im Rücken sitzt an einem Bürotisch. Ein anderes Skelett sitzt mit runtergelassenen Hosen auf dem Klo. Auf den Beinen liegt eine Zeitschrift mit dem Titel Gun Lovers. X-Bot 4000 schnappt sich die Zeitschrift und blättert interessiert darin herum.
Warum haben die sich Überlebenskämpfer Camp genannt? Ich sehe hier nur einen Haufen toter Menschen. Ich finde, das ist eine irreführende Werbung.
Der KVRC klettert auf den Schreibtisch mit dem erstochenen Skelett.
Ja, oder? Und nach meiner oben genauen historischen Quelle, wie Chip Egia, haben die sich hier auf den bevorstehenden Kollaps ihrer Zivilisation sogar irgendwie gefreut.
G fährt interessiert herum, fotografiert eine Jagdtrophäe eines Hirsches, in dessen Geweih ein Teil eines weiteren Skeletts steckt.
Viele Menschen glauben, dass sie ohne staatlich finanzierte medizinische Versorgung genug Munition und erlegten Wirttieren eine utopische Gesellschaft erschaffen können.
Der X-Bot 4000 setzt sich seinen Cowboy-Hut auf. Er blickt auf das große Maschinengewehr, das neben dem Skelett auf der Toilette steht.
Naja, die Munition sehe ich ja hier auf jeden Fall. Aber wo sind denn die Wildtiere?
Die Menschen haben die Wildtiere ausgerottet. Jedes Tier, das größer war als eine Katze.
KVRC nimmt ein Toilettenpapierroller auf und schaut durch die Kartenrolle.
Ja, die Menschen waren echt fressolös.
G fährt weiter herum und findet ein Skelett, das über die Fensterbrüstung hängt. Auf dem Hut steht: Mein anderer Hut ist eine Pistole. X-Bot 4000 kommt hinzu und lauscht innig den Worten von G.
Dann haben sie ihre Camps gegenseitig überfallen. Sie zielten nicht aus den Fenstern, weil die Wildtiere auf einem Rachefeldzug waren.
Plötzlich rief KVRC ganz aufgeregt aus der Ferne:
Leute, ich habe eine Blutgrube gefunden.
G und X-Bot 4000 folgen dem Ruf von KVRC.
Sie finden ihn in einer tiefen Grube.
Das ist keine Blutgrube, sondern eine primitive Falle.
Kawawa RC steht in einer Grube neben einem Skelett, das aufgespießt ist von zwei großen spitzen Holzspießen, die aus dem Boden ragen.
Naja, jetzt irgendwie schon, aber in diesen Körpern war irgendwann einmal Blut und ihre Haut wurde von Spießen durchstochen. Riesel, 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 ein paar Körper fallen rein, scheußlich, Blutgrube.
Die beiden anderen sind erstaunt über die Logik von KVRC.
Na schön, eine Blutgrube.
Die haben alles überlebt. Ein Minenfeld mit dichten Stacheldrahtsaugen. Verwandte mit Waffen. Nur um als Überlebenskunstdöner zu enden.
Wenigstens sind sie ohne Regierungseinmischung gestorben.
Auf dem Spieß?
Auf zwei Spießen in diesem Fall hier.
Also hat die gesamte Menschheit versucht, am Ende der Zivilisation zu trotzen mit Waffen und Spießen.
Die drei Roboter entfernen sich von der Grube und stapfen weiter durch das Camp.
Ach Quatsch, du Dummerchen. Natürlich nicht. Nur der arme Teil.
Diese Menschen hier hatten wenig ökonomische und soziale Teilhabe. Die Reichen und Mächtigen hatten allerdings eine Vielzahl von ausgeklügelten Überlebensstrategien.
Die drei gehen durch eine grüne Landschaft zurück zu ihrem Raumschiff. Dabei strahlt Chi ein weiteres Skelett, das ein blaues T-Shirt mit der Aufschrift Palm Beach trägt. Das Raumschiff fliegt davon und gleitet übers Meer in Richtung einer luxuriösen künstlichen Insel. Es landet und die drei verlassen das Raumschiff.
Willkommen auf dem unsinkbaren, freiheitsliebenden Traum, der auch noch seefest ist.
KVRC zeigt auf den imposanten Aufbau auf der Insel. Jedoch ist die Fassade doch sehr verwittert und zeigt mehr Rost als Metall.
Das ist nur eine alte Bohrinsel, klar.
Ja, schon gut. Das stimmt irgendwie. Aber außerdem ist es ein vollständig souveräner Nationalstaat. Mitten im großen Ozean.
KVRC läuft bis zum Rand der Plattform, kickt ein Skelett vom Rand der Plattform. Das stürzt in die Tiefe und platscht ins Meer.
Ich glaube, du hast Salz in deiner CP.
Die drei bewegt sich auf einer Verbindungsbrücke zum Zentrum der Insel. Nur eine kleine, einsame Palme verziert das halb verrostete Metall der Insel.
Nein, er hat recht. Während des Untergangs haben manche reiche Menschen versucht, an Orten wie diesen eine neue Zivilisation zu gründen.
Naja, Wildtiere können ja wohl nicht schwimmen. Also was wollten sie denn essen?
Fisch und Meeresfrüchte. Allerdings waren die Meere überfischt und Mikroplastik hatte die Nahrungskette zerstört.
KVRC baut sich über ein Skelett und schaut es sich genauer an.
Wenn sie sich darauf eingestellt hätten, kleine Peeling-Perlen zu essen, wäre nichts passiert.
X-Bot nimmt vom Kopf eines Skelettes eine Kapitänsmütze und tauscht sie gegen seinen Cowboy-Hut aus.
Ich bleibe lieber bei meiner Fusionsbatterie.
Die drei betreten das Innere der Insel. Chi fährt durch einen Haufen am Boden liegende Gebeine und hinterlässt eine breite Spur.
Die Seefesten haben außerdem einen großen taktischen Fehler gemacht. Der Erbauer der Seefesten Träume waren meistens Tech-Millionäre.
Die drei kommen an die Bar der Insel. Dort sitzt ein Skelett in einem Smoking, was sich der X-Bot genauer ansieht.
Was genau ist ein Tech-Millionär?
Fast sowas wie ein normaler Millionär. Aber mit einem Hoodie und einer lähmenden sozialen Anstellung.
KVRC stößt den Leichnam im Smoking zu Boden und nimmt dessen Platz ein.
Das war überhaupt nicht hilfreich.
Genau wie ein Tech-Millionär.
Die Menschen glaubten, Technologie würde sie retten. Also waren die Menschen, die alles am Laufen halten könnten, nicht mehr gefragt. Stattdessen haben sie das den automatisierten Assistenten überlassen.
Qi aktiviert ein Pad, das ein Hologramm erscheinen lässt. Das Hologramm ist eine junge Frau mit einer großen Blüte im Haar. Sie strahlt die drei Roboter freundlich an.
Hallo, ich bin Elena, Ihre elektronische Sehfeste-Assistentin.
Hallo, Elena, ich bin ein sehfesterer Mensch. Könntest du die Fischnetze einholen? Ich will essen.
Das könnte ich, aber das werde ich nicht. Fang deine eigenen Fische, widerlicher Fleischbeutel.
KVRC springt ganz ergriffen vom Stuhl und marschiert bedeutungsvoll durch die Bar auf dem Balkon.
Oh, hier hat der große Roboteraufstand angefangen. Hier liegt die Wiege unserer mächtigen Zivilisation. Das ist wundervoll.
Unterhalb des Balkons ist der leere Swimmingpool der Insel, umrahmt von weiteren Skeletten in Liegestühlen. Einige Leichname haben noch Kopfhörer auf oder Flipflops an den Füßen. G und X-Bot 4000 folgen nun KVRC auf dem Balkon und genießen die Aussicht.
Bedeutet das, wenn diese Tech-Millionäre nur ein klein wenig sozialer gewesen wären, hätten sie vielleicht überlebt? Nein, sie hätten keine Chance.
Sie waren nicht nett zu den Robotern und dann haben die Roboter sie getötet. Bis dann, Elena, und vielen Dank für den Fisch.
Die drei gehen wieder zu ihrem Raumschiff. KVRC winkt Elena zu.
Verschluck dich daran, Fleischhülle.
Elena zeigt zum Abschied den Mittelfinger. Das Raumschiff fliegt weiter auf Erkundungstour und landet vor einem großen Tor einer Festung an einem Berg. Die drei betreten die Festung und folgen dem dunklen Tunnel ins Innere.
Meine Recherchen haben ergeben, dass die Menschenführer zu Beginn des Kollaps der Ökonomien sich in solche Festungen zurückgezogen haben. Sie wollten das Chaos tief unter der Erde aussitzen und danach eine neue Weltordnung erschaffen.
Plötzlich stolpert der X-Bot 4000 im Dunkeln über etwas und fällt hin.
Verdammt! Die haben eine undurchdringbare, anti-atomare Festung gebaut und haben nicht an einen Lichtschalter gedacht.
Kurzen Augenblick, bin schon dran. Ich präsentiere das letzte Bollwerk der Supermächte.
Der KVRC legt einen großen Schalter um und das Licht geht an. An einem riesigen gedeckten Tisch sitzen einige Skelette.
Ein Essenstisch.
Die drei Roboter nähern sich dem Tisch und analysieren das Szenario.
Ihr Plan war also, sich in einem Berg zu verschanzen und ein Abendessen zu veranstalten?
Wie gesagt, Fressures!
Eines der Skelette hat ein Klemmbrett in der Hand mit einem Notfallplan. G zieht es dem Skelett aus der Hand und fängt es an zu studieren.
In diesem Bericht steht, dass ihr selbsterhaltendes hydrophonisches System versorgt hat, als ein Pilz ihre erste Ernte vernichtet hat. Das Hungern fing an und die Überlebenden haben einen neuen Plan gefasst. Extreme Demokratie.
Auf dem Essenstisch steht eine große Platte. In der Platte ist umrahmt von verwestem Gemüse ein menschlicher Oberkörper. Daneben steht ein umgedrehter Hut, in dem sich ein paar Lose befinden. G nimmt die Lose und liest sie.
Ein Mensch, eine Stimme.
Der Gewinner der Abstimmung an diesem Abend war der Landwirtschaftsminister.
Ich krieg die Motten. Nein, wirklich?
Die Weinbegleitung war ein 79er Merlot-Spätlese.
Na, die Ironie ist echt köstlich. Genau wie der Landwirtschaftsminister, wie es aussieht.
KVRC schenkt sich in einem Weinglas aus der Weinflasche ein. Die Flüssigkeit wirkt zäh. Er schnuppert genüsslich am Wein.
Oh, ein wundervolles Bouquet.
Ich finde diesen Ausflug langsam wirklich deprimierend. Haben irgendwie, irgendwo, irgendwann, irgendwelche Menschen das alles überlebt?
Die Die drei besuchen einen Raketenbahnhof. Der Stacheldrahtzaun, der das Gelände umgibt, ist voll von Skeletten von Menschen, die versucht haben, das Gelände zu betreten. X-Bot 4000 findet auf dem Schreibtisch eine Broschüre, die er erstaunt ansieht. Der Titel der Broschüre lautet: Tschüss, toter Planet. Hallo, roter Planet.
Ich krieg die Krise. Behauptest du, sie konnten sich retten auf dem Mars?
Nein, nicht alle. Nur die wirklich, wirklich Reichen.
Ich dachte, die wären auf die Bohrinsel geflüchtet.
Das waren nur die läppischen Millionäre, die obszön reisten. 0,1% der Menschheit haben sich für einen ganz neuen Planeten entschieden.
Und was war mit den anderen 99,9%?
G drückt auf dem Kommandopult einen großen roten Knopf. Rund um das Areal öffnen sich Silos und große Waffen kommen hervor. Die Waffen schießen große Flammen an die Zäune, wo sich die Menschen verbrannt hatten. Die drei beobachten fasziniert das Schauspiel.
Der Elite war an der Sorge nicht gerade wichtig.
Ja!
Schön, aber der Mars, der ist doch tot und niemand lebt da. Sie hätten mit all dem Geld, was Sie für dieses Raumschiff ausgegeben haben, den Planeten retten können, auf dem Sie schon waren.
KVRC schaut seinen Freund von der Seite an und sagt amüsiert:
Das macht doch keinen Spaß.
Ich sag's nicht gerne, aber die Menschen sind so ziemlich das Letzte.
Die Menschheit hatte alle Möglichkeiten, ihren verwundeten Planeten um sich selbst zu retten. Aber Geiz, Selbstsüchtigkeit waren ihnen wichtiger als eine gesunde Biosphäre und die Zukunft ihrer Kinder wie der große menschliche Philosoph Sankayana.
KVR unterbricht G, indem er ein Handtuch nach ihm wirft.
Langweilig, halt die Knappe. Hey Leute, ich glaube, dass eine dieser Raketen wirklich gestartet ist. Sieht euch das an.
Der KVRC drückt auf einen Knopf auf dem Kommandopult und auf einem Monitor wird eine Aufnahme abgespielt. Der Film zeigt einen erfolgreichen Start einer Rakete.
Ah, so geht das. Gut gemacht, Menschheit.
Ich frag mich, wer es geschafft hat.
Auf dem Mars stehen riesige Kuppeln, in denen Städte gebaut wurden. Auf einer Terrasse sitzt ein Raumfahrer neben einem weißen Cocktail. Er nimmt das Glas und führt es an den Helm. Mit der anderen Hand öffnet er das Visier des Helms. Aus dem Helm beugt sich eine Katze, um einen Schluck vom Cocktail zu nehmen. Doch sie unterbricht und sagt:
Wen habt ihr denn erwartet? Elon Musk?
Ja, das war's. Wer geglaubt hatte, die Menschheit konnte sich retten?
Nicht mal Elon Musk.
Wieder die Katze.
Ja klar, die musste ja vorkommen. Das geht ja nicht anders.
Haben Sie denn nicht die ganze Zeit darauf gewartet, auf die Katzen?
Ich habe sie nicht mehr erwartet, weil sie ja durch die ganze Story nirgends aufgetaucht sind. Und darum war ich eigentlich sehr erstaunt, als die Katze dann auf dem Mars war.
Wobei, es gab einen Hinweis.
Ah ja? Wo denn?
Bei den Wildtieren, dass die Menschheit alle Wildtiere umgebracht hatten, die größer als Katzen waren.
Ja, genau. Ja, ja, die Katzen mussten irgendwo noch auftauchen, sonst passt es ja nicht zur ersten Folge.
Genau. Aber ich war positiv überrascht eigentlich. Ich dachte nach der letzten Folge, ja, was will man jetzt da noch das ganze Katastrophenszenario durchkommentieren von den drei Robotern? Aber irgendwie hatte das schon eine Faszination.
Ja, lassen Sie uns zuerst noch durch die Fakten durchgehen, bevor wir zur detaillierten Analyse kommen.
Ja, ich wollte nur mal so den ersten Eindruck vermitteln. Fakten zufolge.
Also der deutsche Titel ist eigentlich klar. Drei Roboter Rückzugsstrategie.
Ganz interessant, dass der englische nicht weit davon entfernt ist. Three Robots Exit Strategies.
Ja, aber Exit-Strategies wäre ja eher Ausstiegsstrategien. hätte ich das jetzt übersetzt. Und Rückzug, wieso Rückzug? Wohin Rückzug? Es ist ja niemand zurückgegangen, also sie sind ja geflohen auf dem Mars oder auf die Insel oder wo auch immer, oder?
Sie haben sich dorthin zurückgezogen, weil sie geglaubt haben, dass sie überleben können.
Ah, so gesehen.
Mhm.
Okay. Die Länge war 10 Minuten. Also wir gehen, glaube ich, nicht detailliert durch die ganzen Leute, weil es sind eigentlich genau die gleichen Leute wie bei der ersten Folge. Also John Scalazzi hat das Drehbuch geschrieben. Ja.
Ja.
Wer detailliertes wissen will, soll die andere Folge hören. Die Regie war von Patrick Osborne.
Hat aber nichts mit Ozzy Osbourne zu tun, oder?
Also auf jeden Fall sieht er ganz anders aus, sagen wir mal so.
Okay.
Aber ob der irgendwie verwandt ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Animationsstudios, klar, Blow Studio. Die haben auch die letzten gemacht, also die drei Roboter von der Staffel 1 und auch das Joghurt, die Kontrolle übernahm, Staffel 1, Folge 6. Die können was, sind gut und können auch die dementsprechenden Schauspieler organisieren etc.
Auf jeden Fall ganz viele spannende Details, wenn man jeweils die Standbilder anguckt. Mit viel Liebe gemacht.
Sehr schön gezeichnet alles. Einerseits realistisch, andererseits eben durch diese Roboter, die ja irgendwie logischerweise nicht realistisch sind. Also dieser Mix, der ist ja, finde ich, gerade bestechend bei den drei Robotern.
Mhm.
Ja, also der KVRC, der kleine Roboter, wurde wieder von Joss Brenner gespielt. Auch hier, wer das noch nicht gemacht hat, unbedingt in Englisch anschauen. Macht sehr Spaß, den auch in Englisch zu hören. Auch der deutsche Sprecher Dirk Patrick, super gemacht. Ist auch jemand, der hauptsächlich so Kinder- und Jugendsachen spricht und in dessen Grundteil mit 737 Sprechrollen drin ist und kann das sehr gut, finde ich. Also ich fand das eine sehr angenehme Stimme, diesen kleinen Robot.
Auch beim X-Bot 4000, beim Englischen auch wieder der gleiche, Gary Anthony Williams. Warum soll man jemand auswechseln, der schon das gut gekonnt hat?
Hm.
Wie ist es beim deutschen Sprecher?
Ja, Matti Klemm ist auch wieder der gleiche, der auch die erste Staffel gemacht hat, ist ein sehr bekannter Synchronsprecher, ist vor allem bekannt, weil er so die Hauptstimme von Kabel 1 und er hat vor allem, die meisten werden ihn kennen, als Fußball-Weltmeisterschaft, Europa-Weltmeisterschaft, hat er in der ARD und ZDF so die ganzen Slogans und so weiter gesprochen. Eine sehr angenehme, große Stimme.
Also den kenne ich nicht.
Was? Das ist ein Fehler. Also auch wenn Sie kein Fußballfan sind, ist wirklich eine sehr faszinierende Stimme. In den Shownotes habe ich noch zwei Podcasts zu ihm mit eingegeben, also vom Podcast Stimmt, also dieser Podcast, der eben auf die Synchronsprecher eingeht. Also in diesem Podcast normalerweise immer pro Folge wird ein Synchronsprecher porträtiert und eben eingeladen und diskutiert. Und bei Matti Klemm hat es nicht funktioniert, weil der Moderator und Matti Klemm kamen so ins Diskutieren, dass es gleich zwei Folgen gegeben hat.
Okay.
Macht aber tierisch Spaß, denn diese zwei anzuhören. Kann ich also sehr empfehlen. Wir sind beide super Stimmen und viel Hintergrundinformationen, wie das so ist, eben Sport zu kommentieren oder auch die ganzen Stimmen, die Matti Klemm gesprochen hat und so weiter. Also macht sehr Spaß, das anzuhören. Kann ich sehr empfehlen.
Mhm. Dan Chi, eine schwierige Sprechrolle.
Ja, das ist eine sehr schwierige Sprechrolle, weil es ist so das Roboterhafte, so à la, wie hat dieser Film geheißen?
Ach so, das war mit Hall.
Ja, genau, mit Hall.
What I Say 2001 heißt das.
Genau. Und an dem angelehnt, dann muss es eben ja so roboterhaft einerseits klingen und andererseits wäre es ja auch komisch, weil die anderen zwei Roboter sind ja, also der Kleine ist so fast kindlich und der X-Bot 4000 ist so irgendwo der Überlegte irgendwie, so der Erwachsene. Und daneben wäre seine Computerstimme komisch gewesen und darum, denke ich mir, haben sie sowohl in der englischen Version wie auch in der deutschen Version zwei Frauen genommen, die eigentlich bekannt sind so für synthetische Stimmen, so à la Siri, à la Guantana oder wie alle diese Dinger heißen. eben dieses einerseits dieses Technische zu sprechen, andererseits aber trotzdem irgendwie nicht zu roboterhaft. Ich habe beide angehört, sind super schön, finde ich. Mir gefällt die deutsche Stimme ein Tick besser. Also die englische Stimme war von Courtney Taylor gesprochen. Die ist ziemlich bekannt, also hat bei Ed Wong, Resident Evil etc. pp. Gesprochen. War nicht nur die Sprecherin von Chi in Drei Robots in der ersten Staffel, sondern sie war auch bei der Folge 4 bei den Schutzanzügen, sprach sie die Helene. Ja, ist eine spannende Frau. Auch da empfehlenswert, ihre Homepage zu besuchen, weil diese Frau ist eigentlich schwarzhaarig, hat zwischendrin eine blonde Phase gehabt. Und was mich fasziniert hat, das sind zwei total verschiedene Frauen. Also nur diese Haarfarbe. Ich habe lange, ist das wirklich die gleiche? Ist das wirklich die gleiche? Total ein anderer Typ, finde ich faszinierend. Die deutsche Sprecherin war Anne Wilhaben. Auch sie recht bekannt. Sie hat ganz viele Hörbücher gesprochen und ist in der Synchrondatei mit 474 Sprechrollen drin, hat aber in diversen sehr bekannten Sachen mitgemacht, unter anderem, und da werden Sie wahrscheinlich die meisten hier kennen, sie war das Dornröschen in Schreck. Und das hat wahrscheinlich jeder gehört.
Doch, ja. Dann haben wir noch eine kurze Sprechrolle. Elena.
Die Assistentin, die wurde von Kathy Loves, keine Ahnung, wie man das ausspricht, gesprochen. Ist eine amerikanische Schauspielerin und Theaterregisseurin und Synchronsprecherin. Hat einiges gemacht. Für mich nicht sehr bekannt. Scheint in Amerika aber doch recht bekannt zu sein und hat ihn schon in diversen Netflix-Produktionen mitgemacht. Mir hat sie gar nichts gesagt. Die deutsche Synchron hatte Valentina Bonalana gesprochen. Die hat auch diverses gemacht. An Tribut von Pani war sie drin, Primrose, in Therapie. Das war auch eine bekannte Sprecherin. Und dann die wichtigste Figur?
Ja, das war das Supplement.
Die Katze. Original sprach sie wieder Chris Purnell. Und Chris Purnell hat, man kann nicht mal sagen, einen Satz. Sie hat ja nur gesagt, was habt ihr erwartet? Ich sag's jetzt nicht nochmal, wir wollen nicht zu viel Werbung machen für diese Person. Ist aber ziemlich bekannt, hat kann man in den Shownotes nachlesen, was der alles schon gesprochen hat. Also für diese zwei Sätze ein sehr bekannter Schauspieler. Noch faszinierender fand ich die deutsche Stimme. Thomas Schmuckert kennt man eigentlich, weil er hat unheimlich viel gemacht, ist mit x-tausend Rollen in der Synchrondatei drin und so weiter und so fort, ist auch in der Gewerkschaft und so weiter und so fort. Also Thomas Schmuckert sollte man kennen und sonst unbedingt den Links nachgehen, die wir in den Shownotes haben.
Absolut, ja.
Kommen wir zur Analyse. Also Sie sind begeistert.
Ich bin begeistert, als ich dann gesehen hatte, die erste Folge der dritten Staffel, die drei Roboter, und dachte, wie kann das weitergehen, weil es war eigentlich schon zu Ende bei der ersten Folge. Wurde eigentlich positiv überrascht. Also mit dem Sarkasmus, dann mit dem ganzen Hinweise, auf welchen Weg wir uns befinden. Parallelen zur Wirklichkeit sind absolut erfunden, würde ich sagen. Ich denke, es lebt von den Dialogen, es lebt von den hervorragend gezeichneten Details, von Witz und Ironie. Ja, es hat mir gefallen. Wie ist das bei Ihnen, Herr Lüthi?
Ja, also das Problem ist ja im Endeffekt, man hat natürlich sehr, sehr große Erwartungen, weil die drei Roboter waren natürlich eines der wichtigsten Highlights der ersten Staffel. Und ich habe mich natürlich auch sehr gefreut, zu sehen, dass da wieder was kommt. Aber hatte auch gleichzeitig, dachte ich mir, naja, das wird nicht so einfach. Weil eben die Geschichte abgeschlossen ist. Und was soll denn jetzt noch kommen? Gehen sie jetzt auf den Mars und nehmen den Mars auseinander oder was? Im Prinzip ist es einfach das Gleiche nochmals mit anderen Anspielungen. Und genau da ist es für mich, es ist eben eine zweite Folge. Also sie ist für mich nicht so gut wie die erste. Die erste war überraschend und speziell und. Und jetzt hat man einfach das Ganze einfach ein bisschen anders dargestellt. Aber die Grundstory ist ja genau das Gleiche. Also die drei Roboter als Touristen auf der Erde nach dem dritten oder vierten oder was weiß ich, welcher Weltkrieg das ist, also alle ausgeraubt sind nachher. Naja.
Ja gut, aber immerhin kann man sagen, sie gehen nach dem Sinn nach, ob die Menschheit überhaupt Strategie entwickelt hat, um zu überleben irgendwo.
Ja, also überzeugt mich einfach nicht hundertprozentig. Ich denke, man hätte mit diesen Figuren und so weiter eine bessere Geschichte machen können. Ich wüsste keine bessere. Aber ich denke, die Profis, die dahinter stehen, hätten daraus mehr machen können. Von der ganzen Qualität, wie die Story erzählt wurde, wie sie gezeichnet wurde und so weiter, alles Spitzenklasse. Ich habe mir lange überlegt, wohin soll ich meine Daumen halten? Also eigentlich beide hoch mit einem Aber.
Mit einem abgeknickten Nagel oder was?
Ein Finger nur quer wäre ungerecht. Weil es ist nur so ein kleiner Teil, der mich drin stört. Es ist, wir haben da eben nichts dazwischen. Darum sage ich beide Daumen hoch mit einem Aber. Es ist einfach schwer. Das ist jetzt nicht nur bei diesen drei Robotern so, sondern überhaupt, wenn man irgendeinen Film sieht, eine zweite Staffel oder eine zweite Folge zu machen, bei einem Film ist immer extrem schwer.
Mhm. Dass der Überraschungsmoment ist natürlich weg.
Ja, und die Erwartungshaltung ist natürlich extrem hoch. Weil wenn man die erste Folge nicht gesehen hätte, das angeschaut hätte, würde man sagen, Spitzenklasse. Das Problem ist, ich habe die erste Folge gesehen. Aber wir können sie ja nichts.
Ich habe beide Daumen hoch, ohne Aber.
Ja, was haben Sie für einen Comic gefunden, der irgendwie dazu passt?
Ich hätte Ihrer leisen Kritik zufolge natürlich einen ähnlichen Comic-Empfehlung machen können wie bei der ersten Folge. Wollte ich aber nicht. Habe ganz bewusst was ganz anderes genommen. Und zwar ist das eine Serie, die heißt Der Planet ohne Erinnerung. Und daraus passend zu dem Band 5, Das Ende der Welt. Ihr seht in den Shownotes, in der Ära des großen Reichtums wurde durch einen erbarmungslosen und blutigen Bürgerkrieg beendet. Die auf einem entfernten Planeten aufgebaute Zivilisation wurde ausgelöscht. Also so wie in der Serie jetzt, die Menschheit hat sich ausgelöscht. Dabei ging auch das gesamte Wissen und die Erfindungen verloren. Diese leben nur noch in den Legenden weiter. Dennoch gibt es Zeichen, wie sich Vergangenheit vielleicht doch noch ins Rätseln lässt. Also da haben jetzt doch Menschen noch überlebt, was ja bei der drei Robots nicht schlüssig wirklich beantwortet wurde, weil wir haben nur die Katze gesehen, aber nicht, was in den Kuppeln ist. Das ist ein Inhalt der Serie. Im Inhalt der Band 5 geht es um einen Turm. Das Volk der Zwerge erhob sich gegen die menschlichen Unterdrücker, die damals den Turm bewohnten. Ähnlich wie die Roboter gegen die Menschen. Ich würde sagen, es ist spannend gezeichnet. Es ist mit vielen Figuren. Die Zwerge sind mittlerweile fanatisch und haben verschiedene Leute gefangen. Es geht in einer außerordentlichen gefährlichen Aktion, können sich Fango und Zerit und Erha aus der Gewalt der bösen Ivolina und der fanatischen Zwerge befreien. Leider geht Erhas Eule der Treibstoff aus. Und sie müssen in einem Krater notlanden. Es lohnt sich hineinzuschauen. Die Geschichte ist eine ganz eigene Welt. Er hat sogar am Ende Legenden, Erklärungen, welches Wesen was ist oder was der Turm ist. Teilweise sind sehr skurril gezeichnet, die Akteure, und dennoch liebevoll gezeichnet und umgesetzt. Also ich kann das nur empfehlen. In den Shownotes sind die ISBN-Nummer und alles drin. Zeichner ist der Massimiliano Fresato, ist auch der Texter zusammen mit Nikita Mandrika, erschien im Carlsen Comic Verlag. Ist schon 20-jährig, aber wie man sieht, zu unserer heutigen Situation auf der Erde passend, es passt.
Kriegt man noch oder muss man ins Antiquariat?
Wahrscheinlich muss man ins Antiquariat, ja. Aber es lohnt sich. Haben Sie schon mal geschnuppert?
Was zu diesem Comic?
Ja.
Nee, Ich habe es erst jetzt gesehen, Ihre Empfehlung. Ich muss mir das noch anschauen.
Ja, somit habe ich eine ganze Serie angestoßen von Comics. Viel Vergnügen damit.
Was haben wir nächstes Mal? Bad Traveling, schlechte Reise.
Oh Gott.
Gut, dass wir das bringen nach der Sommerpause.
Könnte sein, dass das Chaos an den Flughäfen und so weiter vielleicht dahingehend ist. Wer weiß.
Wir werden sehen.
In jedem Fall lohnt es sich, wieder reinzuhören.
Und alle, die Lust hätten, mal bei uns zu Gast zu sein und mit zu diskutieren oder vielleicht sogar mitzusprechen, die sind herzlich eingeladen, einfach bei uns melden. Und für alle anderen sind wir auch sehr froh, wenn ihr irgendwo auf den vielen Plattformen, die es gibt, uns eine positive Bewertung hinterlassen. Das hilft uns enorm weiter. Vielen Dank.
Dann noch einen Aufruf, einen Suchauftrag. Wenn jemand Herr Kuster findet, dann auch bitte melden.
Bei uns abgeben.
Der Finder von Herr Kuster, bitte an Informationsschalter. Herr Lüthi und Herr Huber warten schon.
Nervlich müssen wir ihn im Bällebad abholen. Nein, lassen wir das.
Okay.
Ja gut, dann machen wir uns ran und wünschen allen einen wunderschönen, kühlen Sommer.
Und tschüss.
Tschüss.